In der DDR war es ja so, es gab ja so den Fünfjahresplan. Wie viele Geburten werden irgendwann in 5 Jahren zu erwarten sein? Wie viele Kollegen werden in diesen 5 Jahren in die Rente gehen, wie auch immer? Und danach wurde ausgerechnet, wie viel Hebammen man zu diesem Zeitpunkt brauchte. Und ich habe 1985 dann meine Ausbildung beendet. Und für diese Klinik waren dann 2 weitere Hebammen notwendig. Und ich war dann halt eine davon.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin. Und heute geht es hier um ein berufsgeschichtliches Thema. Ich habe euch ja schon mal ein bisschen von meinem persönlichen Werdegang als Hebamme erzählt, wie ich 1995 bis 98 die Ausbildung und dann Anfang der 2000er Jahre die Hebammentätigkeit in Berlin erlebt habe und was sich so zu heute verändert hat. Und heute habe ich mir eine Kollegin eingeladen, die einerseits noch mal deutlich weiter zurückschauen kann und andererseits in der damaligen DDR gelernt und auch erstmal gearbeitet hat. Und meine heutige Gästin kann sowohl über die Unterschiede von damals zu heute als auch über die von Ost und West berichten. Sie ist außerdem selbst Mutter und inzwischen auch stolze Großmutter und hat insofern einen ganz guten Rundumblick an Perspektiven und Entwicklungen aus Hebammen- und Elternsicht. Die heutige Folge ist also für alle, die mehr über die Entwicklung der Geburtshilfe im geteilten und vereinten Deutschland wissen wollen und denen es Spaß macht, in die Hebammenwelt einzutauchen. Vielleicht versteht man auch die eigenen Eltern dadurch besser. Und meine Kollegin hat kürzlich ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben. Das ist jetzt nicht so ein Ratgeberbuch, sondern es nimmt uns wirklich mit durch ihr sehr hebammenbewegtes Leben. Und ich durfte das Buch vorab lesen und fühlte mich bei vielen Sachen sehr erinnert. Diese Reflexion über 40 Jahre Hebammenberufserfahrung von der DDR bis ins heutige Nachwende Deutschland, also bis ins heutige Deutschland. Und das Buch heißt Weil jeder Tag zählt, Geburtshilfe zwischen Wehen und Wende und ist von Katrin Vorbrink, die einige von euch vielleicht über ihre Instagram-Seite unter Hebammenkonsum kennen. Denn sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann einen kleinen Online-Shop, wo sie Produkte anbietet, die in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nützlich sind. Und sie kuratiert sie auch immer ganz zauberhaft. Da erzählen wir nachher noch was drüber. Aber zuerst ganz herzlich willkommen, liebe Katrin.
Hallo, liebe Jana. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Und es ist, glaube ich, jetzt der 2. Podcast, den ich aufnehme. Und von daher bin ich trotz alledem noch ein bisschen aufgeregt und freue mich aber trotzdem, ganz viel erzählen zu dürfen und meine Sichtweise Super. Zu bestimmten Themen halt hier kundtun darf.
Toll, ich freue mich auch total. Also ich liebe das ja, über so geschichtliche Aspekte zu sprechen und du hast da ja einiges erlebt. Wir beide, wir kennen uns jetzt schon ein Weilchen und laufen uns auch immer mal wieder bei Kongressen über den Weg und dann quatschen wir auch echt gerne miteinander. Und ja, liebe Katrin, du hast ein tolles Buch geschrieben und du hast gesagt, Auslöser war so eine generationsübergreifende Begleitung einer Familie, wo du schon dem Papa auf die Welt geholfen hast und dann auch dessen Sohn betreut hast, hatte ich tatsächlich auch schon. Und dann merkt man plötzlich, wie lang man schon Hebamme ist, oder?
Ist total krass. Wir haben jetzt Klassentreffen von uns Hebammen und wir sind jetzt tatsächlich am 31. August 40 Jahre in diesem Beruf. Wow. Oder zumindest haben doch in dem Beruf, weil wir haben ja die Ausbildung vor 43 Jahren begonnen. Und da wird einem nochmal klar, wie alt man schon ist und wie lange man mit diesem Beruf verwurzelt ist. Ja, die letzte Geburt, die ich begleiten durfte, war im Januar. Ich habe 28 Jahre von meinem Hebammenleben freiberuflich mit Geburtshilfe gearbeitet. Und eines, sind nicht eines der ersten Geburten, aber die ich jetzt in der Stadt, wo ich jetzt wohne, begleitet habe. Da durfte ich den kleinen Jungen, den ich mit auf die Welt verholfen habe, jetzt nochmal begleiten, als er Papa wurde. Und das war jetzt für mich so ein runder Abschluss, was die Geburtshilfe anbelangte, weil ich mich da verabschiedet habe aus vielen, vielen Gründen.
Ja, da kommen wir vielleicht auch noch zu.
Genau.
Du hast dich ja bereit erklärt, heute mit mir nochmal ganz weit zurückzuschauen. Ja. Auf deine Anfänge als junge Frau in der DDR. Und erzähl doch mal, wie kamst du zu unserem schönen Beruf? Also ich weiß, dass man in der DDR sich auch nicht immer so ganz frei entscheiden konnte, was man genau machen wollte. Und ja, wie war das bei dir und wie hast du diese Ausbildung da tatsächlich erlebt?
Also einmal, glaube ich, hatte ich halt unwahrscheinliches Glück, einen Ausbildungsplatz oder ein Fachstudium absolvieren zu dürfen. Es war ein recht früher Zeitpunkt, wo wir uns für diesen Beruf entscheiden mussten. Ich meine, ich war so 14, 15.
Wahnsinn.
Habe selber in so einer Fernsehsendung meine eigene Hebamme gesehen, wo meine Mutti sagte, du guck mal, das war deine Hebamme. Ne, es war damals so eine bekannte Sendung, Oberhofer Bauermarkt, sonntags lief und sie wurde interviewt. Irgendwie ganz witzig. Und meine Mutter sagte dann halt so, also Hebamme ist eigentlich auch kein schlechter Beruf. Und dann stand das irgendwie für mich fest, wo ich gedacht habe, ach, das versuche ich jetzt einfach mal und bin dann auch angenommen worden. Es war noch mal ganz, ganz anders damals. Man musste sich in einer Klinik für den Beruf bewerben. Also nicht an der Fachschule, sondern in der Klinik. In der DDR war es ja so, es gab ja so den 5-Jahres-Plan. Wie viele Geburten werden irgendwann in 5 Jahren zu erwarten sein? Mhm. Wie viele Kollegen werden in diesen 5 Jahren in die Rente gehen, wie auch immer? Und danach wurde ausgerechnet, wie viel Hebammen man zu diesem Zeitpunkt brauchte. Und ich habe 1985 dann meine Ausbildung beendet. Und für diese Klinik waren dann 2 weitere Hebammen notwendig. Und ich war dann halt eine davon. Und wir mussten uns auch verpflichten, in der Klinik dann mindestens 3 Jahre auch weiter zu arbeiten. Ah, ja. Und durften halt nicht irgendwie wechseln. Ja, und dann war das so mit 14, 15, dass ich wusste, ich wäre Hebamme. Und habe das mit 16 Jahren gestartet. Ich bin relativ schnell 17 geworden, aber...
Wahnsinnig früh. Wahnsinnig früh, vor allen Dingen für den Hebammenberuf, muss ich mal sagen.
Für den Hebammenberuf. Ja. Völlig grün hinter den Ohren. Von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, heute sind ja auch sicherlich 15-Jährige noch mal ganz anders aufgestellt durch Internet, Social Media und. Ne? Aber wir hatten ja nichts. Mhm. Ne? Wir hatten unser DDR-Fernsehen und wer Glück hatte, konnte auch mal ein bisschen in den Westen schauen. Mhm. Und dann war es das. Ne? Also du hattest da eigentlich keine Berührungspunkte mit und bist da drauf losgestürzt.
Wahnsinn. Und wie war diese Ausbildung? Also du warst ja noch ganz jung. War die Ausbildung in dort, wo du gewohnt hast oder wo hast du gelebt? Dann musstest du umziehen. Wie waren so diese Theorie-Praxis-Phasen? Wie war das?
Also unsere Truppe wurde in 2 Teile geteilt. Sie haben fast alle im Internat gewohnt, weil die aus sämtlichen Teilen Deutschlands kamen oder der DDR damals kamen. Und wir waren im ersten Jahr im Internat untergebracht, hatten 4 Wochen Theorie und 4 Wochen Praxis. Und diese Praxis fand an 2 unterschiedlichen Standorten statt. Ich glaube, es richtete sich danach, je nachdem, wer wo wohnt. Ne? Ja. Und wir waren, glaube ich, so 20 Hebammenschülerinnen und mit 8 Hebammenschülerinnen waren wir damals in Dessau, da war ich auch mit, und in der Rest in Halle, ne? Und wurden dort ausgebildet. Dann hattest du dann, wie gesagt, 4 Wochen Praxis, 4 Wochen Theorie und das wechselte und jeweils warst du in einem anderen Internat untergebracht, was nicht unbedingt besonders schön war. Ne? Ich habe jetzt meine Familie besucht und ich bin nochmal zu dem alten Internat gefahren, weil das aus meiner heutigen Sicht ein traumhaft schönes Haus war, weil ich ja alte Häuser liebe. Ne? Ja. Aber in meiner damaligen Erinnerung war das einfach nur grauenvoll. Wir haben mit den 8 Leuten, also 2 kamen aus dem Ort, also dann mit 6 in einem Zimmer gelebt. Und es war so ein altes, verwunschenes Haus. Es war schon krass, als junger Mensch.
Ja, auch so früh dann von zu Hause weg dort zu wohnen. Aber hat euch das zusammengeschweißt?
Ja, auf jeden Fall. Ne, in Merseburg, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, von der Praxis halt her, hatten wir auch so ein 6-Mann-Zimmer. Ne? Also 3 Doppelstockbetten, in der Mitte ein Tisch und ein Schrank, wo jeder sein Fach hatte. Und dann hast du gegenüberliegend dann halt die Toiletten gehabt, eine Gemeinschaftsküche. Also du musstest dich schon gut verstehen. Also du hattest keine Möglichkeit, irgendwie da auszubrechen. Ne? War einfach nicht möglich.
Ja,
das war schon ganz krass, aber auch irgendwie ganz schön. Also ich freue mich sehr auf dieses Treffen, weil dann so ein paar Erinnerungen wieder hochkommen. Ne? Und wir einfach stolz sind, dass wir es geschafft haben, ne? Das durchzustehen. Ne?
Und dann, das Lernen ist ja das eine, ne? Aber die Praxis ist ja auch nochmal das andere. Und wie war das? Also was hat dich da am stärksten geprägt? Oder wie war das? Wie bist du da rangegangen, also dann die ersten Geburten zu sehen und zu begleiten?
Also es war schon krass. Also zwei Geburten sind mir halt in Erinnerung geblieben. Also wir hatten damals dort in Dessau so einen ganz alten Chef, also wirklich uralt, ne? Und er hatte schon so eine Art, wo man so denkt, Gott sei Dank gibt es diese Art hoffentlich nirgendwo mehr. Ich hatte da einmal eine Sauglockengeburt beobachtet, einen Kaiserschnitt. Ne? Da war noch so der Längsschnitt da. Ne? Also ich sehe das quasi noch so vor mir.
Das musst du kurz einmal erklären, ne? Vielleicht diesen
Längsschnitt. Ach so, ja. Also man hat ja heute so diesen Querschnitt, diesen Bikinischnitt sozusagen. Und
ganz klein, ganz tief.
Ganz,
ne?
Klein,
so, wenn man einen Slip anhat, dann sieht man den nicht. Also
genau,
sieht man die Narbe darunter eigentlich meistens nicht mehr.
Genau.
Ne?
Und beim Längsschnitt ist es halt nicht zu übersehen.
Der geht halt, ne? Von senkrecht sozusagen.
Ja, senkrecht, genau. Und das war noch eine ganze Zeit lang so. Ich kann gar nicht sagen, wann sich das verändert hat unbedingt. Ne? Aber das waren so meine zwei Geburtserlebnisse. Und es war alles sehr unempathisch. Ne? Also es war... Ja. Ganz krass. Also wir sind als Hebammenschülerin sehr oft aus dem Kreis herausgeflogen.
Und, was heißt das? Wurde rausgeschmissen?
Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo jemand sagte, halt Sie blöder Affe, Sie werden Sie Putzfrau anstatt Hebamme, verschwinden Sie, entfernen Sie sich mehr aus meinen Augen, und dann bist du heulend aus dem Kreis getippelt und bist in dein Internatsbett gekrabbelt. Ne?
Oh,
und es gab damals immer... noch so ein Lied, ich weiß gar nicht, von wem das halt hier ist. Und ich weiß, dass wir es immer gesungen haben mit den Mädels, ich will hier raus. Wer singt das, weißt du?
Ich weiß es nicht.
Mhm. Da schreit er dann, ich will hier raus. Ne, das haben wir immer gesungen.
Ja.
Gedacht haben,
oh,
wir schaffen das nicht. Ne?
Ja.
Ich glaube, es war nicht immer so, aber es sind trotzdem so die Erinnerungen, die einem irgendwie dann doch so zurückbleiben. Und ich glaube, dass es heute einfach wesentlich angenehmer ist, diesen Beruf zu erlernen. Ne?
Also auf jeden Fall. Und du schreibst ja in dem Buch auch an einigen Stellen so, man hat das aber auch gar nicht so hinterfragt,
Nein.
wie das damals war. Ne? Also so wie die Schwangeren, die haben das auch nicht hinterfragt. Ne? Also
genau.
Dann irgendwie Einlauf, Rasur, Bad. Das war ja wie am Fließband, die mussten so bestimmte Stationen durchlaufen. Vorher kamen die auch nicht in den Kreißsaal, und das war nicht individuell, aber dafür sehr regelbehaftet. Ich habe das ja auch noch teilweise so ähnlich erfahren. Ne? Also das hat sich ja dann erst wirklich später geändert. So nach und nach sind die Dinge weggefallen. Aber wie ging dir das? Kannst du dich erinnern, wie du damals da drauf geguckt hast? Heute hast du ja sicher eine ganz andere Sicht, weil du natürlich weißt, wie es auch sein kann. Aber wie ist
ich
dir
glaub,
das? Begegnet. Kannst du das, hast du da noch so ein Gefühl zu?
Ich glaube, es war weitestgehend normal. Weißt du, wenn du mit 16 Jahren diesen Beruf erlernst und du bekommst das so vorgelebt, du hattest nicht die Möglichkeit, dir Gedanken zu machen, was heute unvorstellbar ist. Aber wir haben ja heute auch nochmal ein ganz, ganz anderes Denken. Es sind 43 Jahre her, ne? Wenn dir das so vorgelebt wird, dass es so normal ist. Ich kann da auch ganz schlecht dazu zurückgreifen, so ob ich da halt vielleicht doch nochmal Momente hatte, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich glaube, das ist dann so weit her, und man schaltet das, glaube ich, auch so für sich halt ab.
Ja.
Und ich glaube, man hat es nicht hinterfragt, genauso wie die Frauen es nicht hinterfragt haben, dass gewisse Dinge einfach so abliefen, wie sie abliefen. Ne?
Ja, also bei mir war das in der Ausbildung so, dass ich manchmal so dachte, boah, das ist irgendwie nicht so toll, aber ich konnte für mich gar nicht so begreifen, was da falsch läuft. Ne? Aber dass das irgendwie nicht so stimmig ist, so dieses Gefühl hatte ich schon oft. Erst im Externat, also als ich dann Hausgeburten gesehen habe, also wir hatten so ein vierwöchiges Externat, wurde dann auch nochmal verlängert, und dann durften wir nochmal zwei Wochen. Aber jedenfalls da habe ich dann Hausgeburten gesehen, und dann wurde mir klar, wie krass das in den Kliniken teilweise ist und wie anders es sein kann, ne, wenn die Frauen selbstbestimmt sind, wenn man mehr abwartet, ne, wenn bestimmte Dinge einfach auch nicht zur Verfügung stehen wie in der Klinik. Aber so dieses Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, das hatte ich schon oft. Es würde mich auch interessieren, wie das jetzt heute gesehen wird. Also wenn hier irgendwelche jungen, gerade lernenden Hebammen-Juben zuhören, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar. Da würde ich mich drüber freuen. Genau, also wie war das im Osten damals? Wie wurde so eine Geburt so vorbereitet? Also da kam jetzt eine Frau rein, mit wem? Wie ging das los?
Ja, die Frauen kamen meistens mit dem Krankentransport, weil im Osten gab es ja kaum Autos. Wir mussten ja unwahrscheinlich lange auf dem Auto warten. Und von daher war das eher die Regel, dass sie mit dem Krankentransport kamen. Und kam eigentlich erstmal gar nicht sofort in den Kreißsaal, sondern in so ein Aufnahmebad. Und dort wurden sie von uns aufgenommen, untersucht. Ultraschall gab es ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht unbedingt. Also ich meine, wir hatten dann halt schon in dieser Ausbildung in Dessau, war schon ab und zu mal ein Ultraschall möglich, aber in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, gab es das erst ein bisschen später. Und von daher, ja, durftest du schauen, gucken, fühlen. Es wurde nicht vaginal untersucht, sondern nur rektal. Das ist auch nochmal, was heutzutage kaum vorstellbar ist.
Das war am besten auch so, das habe ich aber nicht mehr miterlebt. Ah, ja, also bei uns war das dann schon eine vaginale Untersuchung.
Nee, das war total verpönt, weil man meinte, dass da mit viel zu viel Infektionen gerechnet werden müsste. Es wurde rasiert, da wurde auch nicht gefragt, ob wir das dürfen oder nicht. Heutzutage ist es ja auch ein bisschen, was die Behaarung anbelangt, ein bisschen anders.
Heute rasieren sich die meisten einfach eh selber.
Genau,
damals
war das.
Ja, hat man rasiert.
Ja, genau. Und die,
aber man weiß auch inzwischen, also wenn das jetzt nicht ganz extrem ist, dann ist das auch gar nicht nötig, wenn Verletzung entsteht und man später nähen muss. Das wird eigentlich heute nicht mehr so gehandhabt.
Genau.
Oder wenn dann nur noch sehr dezent so.
Genau, ne? Und damals hatte man dann noch eine andere Vorstellung oder eine andere Einstellung zu. Und die Frauen bekamen immer sofort einen Einlauf. Also wenn man meinte, sie stehen unter der Geburt. Das war dann nicht so ein kleiner, süßer Einlauf, sondern so ein Schwenkeinlauf.
Richtiger Schwenkeinlauf war das bei euch. Also bei uns war das auch eine große Wassermenge. Ne? Ja. Also wirklich so ein, wie viel war das? Ein Liter?
Ja, so ein Liter.
Warmes Wasser, der da reingeleitet wurde. Und bei euch ging das sozusagen hin und her. Also rein, dann wurde das rausgelassen. Und ach so, Schwenkeinlauf.
Ich sage mal Schwenkeinlauf, aber das ist es gar nicht.
Okay.
Es ist ja eigentlich nur ein normaler Einlauf.
Da müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Also ein Einlauf ist ja Wasser, der in den Enddarm eingeleitet wird und dann drückt das und da muss man auf Toilette. Inzwischen gibt es auch so kleine Klistiere, die kann man in der Apotheke kaufen. Da sind dann noch Zusätze drin, ein bisschen Salz, um das noch zu verstärken. Aber damals hatte man einfach ein großes Gefäß, also wie so ein Messbecher in der Küche, sagen wir mal. Und da dran war ein Schlauch und dann hat man so ein Endstück da dran gemacht und den hat man dann eben rektal eingeführt und dann hat man ein Liter Wasser, warmes Wasser.
Es war nur nicht nur so ein kleines Endstück, es war schon ein recht großes Darmrohr.
Richtig so ein Darmrohr.
Was im Prinzip dann von uns auch dann für jede andere Frau wieder verwendet worden ist, nachdem wir das
bei uns gesäubert haben. Einmal Artikel.
Nee.
Genau,
also
da
wenn
musst du
viele,
auch gleich
wenn du,
noch mal
wenn du
erzählen,
viele Geburten hattest.
Diese Materialwiederverwendung, genau.
Genau, wir waren da ein bisschen anders aufgestellt,
Oh wow, okay. Gut, jedenfalls, also dann hat man dieses Darmrohr eben eingeführt, dieses viele Wasser eingeführt, dann mussten die Frauen anhalten, das haben die schon, also manche haben das gar nicht geschafft, das war einfach eine Riesenmenge und die sind dann schnell auf Toilette gehuscht, sollten dann möglichst lange noch versuchen, das zu halten. Und dann wurde der Enddarm quasi entleert, um dann zu verhindern, dass unter der Geburt Stuhlgang kommt. Ein Schwenkeinlauf haben wir eben kurz genannt. Das wäre sozusagen, wenn man diese Wassermenge erst einführt, die dann quasi wieder rauslaufen lässt und dann die nochmal einführt quasi. Aber das wurde in der Geburtshilfe.
Ja, höchstwahrscheinlich haben wir das auch immer noch mal so ein bisschen gemacht. Aber deshalb sage ich immer noch mal Schwenkeinlauf, aber vielleicht nicht so massiv ausgeführt.
Okay.
Und sie durften baden. Es war eine Badewanne da drin und dann durften sie baden. Ja. Und das durften sie so lange ausdehnen, wie sie wollten. Ja. Und erst dann kamen sie in den Kreißsaal und dort lagen sie dann.
In Rückenlage?
Nee, sie durften sich auf die Seite legen.
Okay.
Aber sie durften nicht stehen.
Gut.
Sie durften sich nicht hinstellen und es war für alle der Kreißsaal einsehbar.
Ja.
In der Tür.
Also das war bei mir am Anfang auch noch so. Das war wirklich ein großer Kreißsaal bei uns mit 7 Kreißsälen. Und einerseits waren da keine richtigen Türen am Anfang davor, sondern wir hatten so Falltüren, die gingen aber nicht richtig zu, sodass man das letzte Stück, das war immer so ein bisschen offen, da haben wir dann immer so einen Stecklaken reingehängt, also um da ein bisschen Sichtschutz zu machen. Und was auch verrückt war, zwischen den Sälen gab es Fenster. Man konnte von einem Saal zum anderen mal eben rüber gucken, was da los ist. Verrückt. Während ich dann da war, wurden dann ordentliche Türen angeschafft und da waren eigentlich dann immer so Jalousien zwischen den Kreißsälen geschlossen. Aber das muss am Anfang vorher so gewesen sein. Verrückt. Aber du hast gerade schon, das finde ich auch nochmal interessant, du hast gerade schon über diese knappen Ressourcen auch gesprochen.
Ja.
Das war ja auch nicht so wie heute, dass da einmal Handschuhe und so waren. Ne? Wie war das denn? Und wann habt ihr das aufbereitet?
Also wir waren relativ viele Hebammen. Wir hatten so circa 2000 Geburten im Jahr. Und wir waren morgens 8 Hebammen im Dienst. Und dafür waren dann eben auch noch mal ein paar Hebammen dafür da, um diese ganzen Dinge aufzuarbeiten. Na, also wir haben zum Beispiel selber Handschuhtaschen gelegt und beschriftet, welche Größe dann an Handschuhen dort zu finden sind. Und jeder benutzte Handschuh wurde von uns fein säuberlich ausgewaschen, aufgehängt, getrocknet, gepudert, dann nach den Größen sortiert und dann in die passenden Handschuhtaschen gelegt nach so einem bestimmten Prinzip. Ja. Das wurde in so Metalltrommeln halt reingelegt, ja, aufbewahrt, ja, genau. Mhm. Und wir hatten dann einen großen Sterilisator dann halt im Kreis und dann wurde das dann halt immer sterilisiert. Das durftest du dann auch nicht mit den Händen rausnehmen, diesen Handschuh, ne?
Mit einer Zange. Sondern
mit einer sterilen Kornzange, ne? Das ist wie so eine Grillzange, sage ich jetzt mal so, um das zu beschreiben. Ne? Und dann durftest du da auf gar keinen Fall irgendwie das unsteril machen, ne? Dass du da mit der bloßen Hand womöglich reingefasst hast. Ne? Da gab es ein Riesentheater.
Und dann stelle ich mir auch vor, dass man sehr sparsam damit umgegangen ist, ne? Dass man versucht hat, nicht so viel zu benutzen, weil das musstest du alles nachher wieder aufbereiten. Ne?
Dadurch, dass wir ja nicht vaginal untersuchen durften, fiel das ja weg. Und wir hatten den Vorteil, dass wir die Fingerlänge, die wir für das rektale Untersuchen benutzt haben, entsorgen durften.
Ah, okay. Also das muss man sich vorstellen, ist wirklich nur so ein...
War nur für die Geburt gedacht, die Handschuhe, so ein, mehr oder weniger.
Also so quasi ein Fingerschuh sozusagen.
Ach so, meinst also du das mit dem Fingerling? Ja.
Muss man
genau
erklären hier für unsere Zuhörer.
Entschuldigung. Genau.
So kleine Fingerlinge, mit denen hat man dann untersucht und die durfte man verwerfen dann.
Die durfte man verwerfen, aber alles andere... Ich muss jetzt gerade mal
gucken. Tupfer, ne? Wie war das denn mit Tupfer?
Haben wir selber gedreht. Also wir hatten große Tupfer...
So
oder Mullballen, so. Genau. Mhm. Und wir haben im Prinzip jeden Tupfer, runde Tupfer, flache Tupfer, so die Möpschen, so weißt du, was ich meine?
Genau, also
möchtest du für die anderen.
Bei einer Naht, also wenn genäht werden muss, ein Dammriss oder ein Dammschnitt, meistens waren es ja damals eher Schnitte, dann hat man eben so einen relativ dicken Tupfer, den nennen wir Mops. Den hat man dann recht weit in die Vagina eingeführt, um dann einfach zu verhindern, dass von oben Blut nachläuft, sodass der Wundbereich quasi sauber bleibt, man gut sehen kann und man gut nähen kann.
Genau. Und das haben wir auch alles selber dann halt hergestellt. Es gab Glasspritzen. Also wenn wir Blut abgenommen haben, dann waren das natürlich auch Metallkanülen, Glasspritzen. Das hast du dann halt, oder was auch gespritzt haben oder so dergleichen, das hast du dann auch in so eine Formalinlösung eingelegt, die benutzten Kanülen und die genutzten Spritzen, die hast du da eingeweicht, die wurden dann sauber gemacht, die wurden trocken poliert, die Kanülen wurden auf Widerhaken kontrolliert, es wurde dann halt immer nochmal mit einer Lösung die Kanülen durchgespült, weil ja immer ein bisschen Blut auch dann nochmal in den Kanülen zurückblieb. Und die wurden dann auch in Metallgefäße einsortiert und wurden sterilisiert und wurden dann für die nächste Frau wiederverwendet.
Wo, was für eine Arbeit, ne?
Wahnsinn. Ja, Elektroden, ne? Als dann irgendwann mal CDGs kamen, waren die meistens gar nicht von außen abgeleitet worden, sondern es gab immer gleich eine intern gelegte Elektrode. Also man hat die Herztöne der Babys über das Anlegen einer Elektrode am Köpfchen vom Kind dann quasi abgeleitet. Und du kennst die ja auch noch, ne? Das sind ja auch so, ich weiß gar nicht, Metall.
Ja, das
Gewinner,
ist
das hört sich mal so schon wieder kleines, so dramatisch an.
Ja,
ne?
Ich finde es auch nicht so schön. Also es ist jetzt auch nicht so,
auch
was
nicht so
man
schön
seinem Kind wünscht. Ne? Also das ist ein kleiner Draht, der wirklich, also
keinen
Schreck jetzt kriegen, ne? Aber der wirklich so in die Kopfhaut so reingedreht wurde von dem Baby, sodass man dann darüber die Herztöne ableiten konnte. Und nicht wie heute so auf dem Bauch, ne? Also dass man einfach Elektroden auf den Bauch legt und darüber das ableitet. Das wird heute tatsächlich auch noch in seltenen Fällen gemacht, wenn die Ableitung gar nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen und man einfach mal dringend aber Herztöne braucht.
Haben möchte, ne? Und die wurden ja auch wieder verwendet und dann hast du mit einer Kanüle da gesessen, weil manche Kinder haben ja natürlich viele Härchen und da musstest du mit der Kanüle diese Härchen da aus dieser Elektrode rausfriemeln und wurden dann halt auch wieder für die nächsten verwendet.
Ja, also die Elektroden, die gibt es ja auch heute noch, die werden nicht mehr so oft benutzt, aber Das mit den Glasspritzen und so weiter, also das ist ja jetzt nicht DDR-spezifisch, sondern das war ja einfach früher so. Man hatte einfach noch nicht diese Wegwerfartikel, ne? Und ich weiß auch, ältere Kolleginnen, die haben auch erzählt, dass die Handschuhe sterilisiert haben und Tupfer gedreht haben und all die Sachen. Ne? Also ich habe das jetzt nicht mehr erlebt, ich bin ja ein paar Jahre später. Aber das ist jetzt nicht was absolut DDR-spezifisches. Ne?
Nein, das glaube ich halt auch nicht. Ich meine, ich habe ja nur die DDR erlebt.
Ja,
und
klar.
Für mich war der krasse Unterschied, als ich dann 1990 in den Westen kam. Ich benutze das immer recht oft, Ost und West. Ne? Das ist einfach so in meinem Sprachgebrauch.
Das war ja da auch damals ein Riesending. Ne? Also heute ist das verwischt. Ja. Ne? Aber damals war das schon sehr, sehr deutlicher und es ist ein anderes Land gewesen. Das muss man sich einfach auch immer wieder vor Augen führen.
Genau. Und das war so völlig anders. Ne? Also es war wirklich so der Kulturschock.
Ja.
Ne?
So da kommen wir gleich zu. Lass mich noch eine, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ne, weil du hast ja jetzt erzählt, ne, das war alles ganz schön heftig und schlimm und ne, du also bist da weinend oft nach Hause gegangen und so. Gibt es was es damals oder halt in der DDR gab, wo du sagst, das vermisse ich, das war eigentlich auch toll.
Also was die Ausbildung anbelangt, fand ich schön, dass du gelernt hast, dich nicht nur um eine Frau zu kümmern, sondern wenn du als Schülerin dort gearbeitet hast und warst für den Kreißsaal eingeteilt, also wir wurden auf so verschiedene Stationen sozusagen eingeteilt, die eine nimmt die Frau auf, die andere betreut den Kreißsaal, einer kümmert sich um die Darmrohre, die gesäubert werden müssen und die Tupfer, die gedreht werden müssen. So ungefähr muss man sich das so vorstellen. Und wenn du im Kreißsaal warst, du musstest alle Frauen gleichzeitig betreuen. Das ist für die Frauen selber sicherlich manchmal ein Nachteil. Auf der anderen Seite, wenn ich das so in der Klinik beobachte, wenn du bist wirklich nicht gut aufgestellt, was das Personal anbelangt und musst dich bemühen, weil du alleine bist, weil jemand krank geworden ist, dieses alles zu managen, das konnten wir super gut.
Diesen Überblick zu bewahren.
Genau, dass wir von Anfang an halt wussten, was ist jetzt wichtig, wer benötigt jetzt mehr Betreuung, wer nicht. Das war ja auch im Westen mein Einstieg, dass ich alleine Dienst hatte. Ja. Und wir waren dann auch damals sehr wenig Hebammen. Ich glaube, wir hatten so circa 1200 Geburten. Und ich meine, dass wir nur 5-6 Hebammen waren, die dies gestemmt haben. Da war meine Ausbildung im Osten ein riesiger Vorteil, weil ich das kannte.
Da glaube ich allerdings, dass das wahrscheinlich daher kam, weil das war eine recht große Klinik, oder? Wo du gelernt hast.
Ja, so groß auch nicht, ne? Aber schon ein bisschen größer.
Weil ich habe in einer damals sehr großen Klinik gelernt und diesen Überblick zu haben, das war auch auf jeden Fall was man da gelernt hat. Für die Frauen ist es natürlich schöner, wenn man so eine kontinuierliche Hebamme an der Seite hat, aber so, dass man weiß, was wo gerade passiert und so dieses Prioritäten setzen, das muss ich jetzt zuerst machen und das danach. Das lernt man, glaube ich, einfach, wenn man ja entweder alleine ist, ne, oder einfach echt ein großes Terrain zu managen hat. Ja, genau.
Und das
genau.
musst du irgendwie, ne? Also wenn du in einer großen Klinik arbeitest, musst du halt gucken, finde ich. Und wenn ich dann so die Hebammenschülerin jetzt so oder die Studentin mittlerweile dann halt so beobachte, die haben dann eine Frau, um die sie sich kümmern, kommen da aus dem Kreißsaal nicht raus und bekommen eigentlich überhaupt nicht mit, was noch so nebenher läuft, was da auch wichtig ist, ne? Wenn ich nun die Diensthebamme oder die diensthabende Hebamme bin, ne? Was muss ich dann nochmal alles managen? Natürlich, da brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Es ist schön, wenn wir eine 1:1 Betreuung für die Frauen haben. Ne? Da wird ja nun schon jahrzehntelang gekämpft. Mhm. Aber das ist ja nicht die Realität, leider. Mhm. Ja. Und du musst es halt einfach lernen, da nicht wegzuschwimmen in deinem Dienst. Ne?
Ja.
Und dich mit Dingen aufhalten, die zwar für diese Frau, für dieses Paar perfekt sind. Ja? Das möchten wir für jede Familie einfach, diese Betreuung, dass es aber schlecht umsetzbar manchmal ist. Und dann verlierst du einfach so den Überblick. Das fand ich so rückblickend ganz gut, wie ich gelernt habe. Wie gesagt, so für mich als Hebamme.
Ich verstehe. Du machst gerade hier das große Hebammen-Dilemma auf, was wir einfach haben. Dass wir irgendwie unsere Arbeit machen müssen und für alle gut machen müssen.
Genau.
Dann eben leider nicht nur oft für dieses eine Paar, was wir sehr gerne rundum betreuen möchten, sondern wir müssen dann auch gucken, da kommt aber auch gerade eine Frau mit Blasensprung und die muss mhm. auch irgendwie behandelt werden. Und dann
genau.
ist noch eine andere, die weht sich gerade ein. Dann sind da gerade nur zwei Kolleginnen da und dann muss man irgendwie gucken, dass man allen halbwegs gerecht wird.
Gerecht
und das
wird.
Kann man natürlich nicht. Und das ist genau das Problem.
Und, das musst du
und dafür
lernen,
kämpfen
ne?
wir ja auch die ganze Zeit.
Ja, genau.
Ne?
Aber du, das besteht ja noch. Wir kämpfen ja immer noch.
Ja.
Und du musst es halt einfach können. Ne?
Ja.
Das ist halt einfach. Und was ich noch wunderbar fand, dass die Frauen in der ersten Zeit ein Wochenbett hatten. Was ich positiv fand, dass die Frauen eine Woche in der Klinik blieben und sich erholen konnten, sich regenerieren konnten. Da waren so ganz viele Punkte, die es heute nicht mehr gibt. Also du weißt es als Hebamme, warme Speisen, Wärmen, das ist für die Frauen gut zur Regeneration, ne, Erholung, Schlaf, nicht 20.000 Besucherschwärme, die über die gerade frisch gebackene Mama, die Tür einlaufen und ja, es gab Brühen halt zum Frühstück und ne, Milchsuppen, alles so das, was so wichtig für die Regeneration ist. Das fand ich so cool und das gibt es halt einfach nicht mehr. Wird halt so wenig drauf geachtet, für die Wöchnerin zum Beispiel so bestimmte Speisepläne aufzustellen, zum Beispiel in der Klinik. So.
Da bin ich aber ganz ambivalent, weil also als ich angefangen habe, passierte das gerade, dass das von 10 Tagen Klinikaufenthalt auf dann 5 Tage und dann 3 Tage zurückging.
Ja.
Also ich habe das noch so in den Anfängen so ein bisschen mitbekommen. Und ich bin ja großer Fan davon, früh nach Hause zu gehen, weil natürlich andererseits dieser Klinikalltag auch sehr dominierend ist. Dann kommt morgens jemand rein und macht die Betten und damals wurden ja auch noch jeden Morgen die Betten gemacht, da mussten die aufstehen, zack, zack, ne? Dann wurde das Bett einmal frisch glatt gezogen und geschüttelt und so und dann durften die sich wieder hinlegen. Dann kam die Putzfrau, hat einmal den Boden gewischt, dann kam jemand und hat gesagt, was wollen die denn Mittagessen? Und dann musste man kurz auswählen aus dem Plan und dann kam wieder irgendwer und hat was aufgefüllt und dann kam jemand und wollte irgendeine Untersuchung machen und da kommt man ja auch irgendwie gar nicht zur Ruhe. Also da wird mir schon schwindelig, wenn ich das jetzt gerade erzähle. Und zu Hause,
es war ja noch ein bisschen anders.
Mehr Ruhe ein. Aber vielleicht
war
das
noch,
in der DDR
es war noch ein bisschen anders.
Anders.
Es war ruhig auf der Wochenbettstation. Es war ruhig. Es war keine Hektik, so wie wir uns das heute so vorstellen. Also heute würde ich sagen, geh und sieh zu, dass du Land gewinnst und nach Hause kommst. Ne?
Und die Väter waren gar nicht da. Ne?
Ja, die waren Väter waren nicht da. Ja, wie gesagt, das ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil.
Ja, okay.
Und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll. Dass es sich gut anhört.
Aber vielleicht war das auch damals sozusagen im Zeitgeist gut, weil da war es ja, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, noch nicht so, dass der Partner dann zu Hause angepackt hat und das schöne warme Essen bereitet hat, sondern dann war die Frau wahrscheinlich sehr schnell selber wieder gefordert. Insofern war das dann wahrscheinlich für sie so eine Auszeit, dass sie da in der Klinik war, aufgehoben war, musste sich nicht vielleicht auch um ältere Geschwisterkinder kümmern, die vielleicht schon vorhanden waren, sondern wurde da betuttelt. Ne? Insofern, also das kann ich mir so vorstellen.
Ja,
dass das
so,
im
so würde ich es auch noch so
schön war.
Bezeichnen.
Mhm.
Ja, genau, zu der damaligen Zeit irgendwie. Ne? So, ich, wie gesagt, ich kann es ganz schlecht beschreiben.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. So. Ja, okay.
Ja.
Okay, was war für dich der größte Kulturschock beim Wechsel aus der DDR in die westdeutsche Geburtshilfe? Also du hast ja auch so geschrieben im Buch, ne, die Wende bedeutete beruflich und persönlich einen Riesenumbruch. Also erstmal, wie bist du, warum bist du überhaupt vom Osten in den Westen? Also wie war das? Sind ja nicht
also
gleich alle irgendwie umgezogen oder
so.
Wie hat es dich dahin geweht?
Also eigentlich wäre ich nie im Leben drauf gekommen, halt jetzt in den Westen zu gehen, gar nicht. Stand nicht auf meiner To-Do-Liste als Erste.
Ja.
War aber schon einmal verheiratet und mein erster Mann ist damals noch vor der Wende, 1-2 Monate vorher, über die ungarische Grenze in den Westen geflohen. Ich wusste nicht davon. Und ich bin nach Hause gekommen.
Ne?
Der hat mich verlassen sozusagen. Und ich bin dann vom Spätdienst nach Hause gekommen und war weg. Ne? Das war halt schon halt recht krass.
Wahnsinn, total.
Und dann war ja im Prinzip gleich unmittelbar die Wende. Also es muss so im August 89 gewesen sein, so circa.
Ja.
Und die Wende war ja dann
Der ist so kurz vor knapp, ist der rüber sozusagen.
Genau, genau. Und der hat sich dann, ich meine so nach der Wende, dann Oktober 89 per Telefon gemeldet im Kreißsaal, weil wir hatten ja auch keine Telefone im Osten.
Ach ja,
okay. Na, also
da hat er
nicht
dich angerufen.
Da hat er mich angerufen, hat gefragt, ob ich nicht komme. Genau.
Oh
ne? Ich hatte dann gerade zu dem Zeitpunkt dann kurze Zeit später Urlaub. Man durfte ja dann rüberreisen. Und ich bin dann in den Westen für 3 Wochen gereist und ja, hatte die Hoffnung, der Ehe noch eine gewisse Chance geben zu können. Und weil hier Hebammen gesucht worden sind, bin ich hier im Ort, habe mich da vorgestellt und die haben gesagt, du kannst sofort anfangen, wir brauchen dringend Hebammen. Ach. Und das hat es noch ein bisschen gedauert. Ich habe gedacht, ich kann da nicht sofort. Es ist Silvester, es ist Weihnachten, die haben den Dienstplan fertig.
Ja. Ach, wie süß, guck mal, hast du total Rücksicht genommen.
Ja, und bin dann im März 90 dann hier in den Westen sozusagen gekommen.
Tatsächlich
und dann,
in diesem ersten Wendejahr.
Genau. Mhm. Und bin dann hier, ich glaube auch Ende März dann direkt angefangen, hier in der Klinik, wo ich jetzt 35 Jahre gearbeitet habe.
Okay.
Mhm. Und die Ehe, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, hat nicht gehalten. Mhm. Ne? Und ich habe mich dann halt relativ zügig getrennt, habe mir meine eigene Wohnung gesucht und dann wurde mir der Bestmann, wie ich das immer auf Instagram sage, da wurden wir verkuppelt von seinem Bruder, den ich kannte, der mir bei der Renovierung der Wohnung geholfen hat. Ja, und seitdem sind wir zusammen, ne? Ja, der hat gesagt, ihr passt gut zusammen, jetzt habe ich einen an der Backe. Nein.
Das war ein Verkuppeln, was gut geklappt hat.
Das hat super gut geklappt und sind jetzt im September, muss ich jetzt gerade mal selber lügen, 33 Jahre verheiratet.
Wow, ja. Und dann hast du dort, also in einer Klinik angefangen zu arbeiten, als Kreißsaalhebamme?
Genau.
Wie du es auch vorher gemacht hattest.
So wie ich es auch vorher gemacht habe, genau. Mhm. War dann eine Zeit lang leitende Hebamme dort. Und weil wir da immer alleine Dienst machen mussten, hat mich eine freiberufliche Hebamme begleitet, die dort als Beleghebamme gearbeitet hat.
Ja.
Und hat sich bereit erklärt, mit mir Dienst zu machen, dass ich da nicht total wegschwimme.
Okay.
Weil ja so komplett alles anders war. Ich kannte keine PDA. Das gab es im Osten nicht. Wir hatten noch so indische Nonnen und beim ersten Dienst hat sie gesagt, was hast du denn so im Osten gemacht? Kannst du wenigstens einen Einlauf machen? Und ich sage, klar, einen Einlauf kann ich machen. Und dann hat die mir so ein Paktoklist in die Hand gedrückt. Und ich habe gedacht, das ist doch kein Einlauf. Was soll ich denn da machen? Wie muss ich den aufmachen?
So eine kleine Packung sozusagen, kannst du gar nicht. Ne? Du könntest halt diesen großen Irrigator, den wir gerade erklärt haben.
Mhm. Genau. Und das waren so die Hürden erstmal, dann halt das zu verstehen, dass Ärzte zum Beispiel zu einer Geburt gerufen worden sind. Das war bei uns nicht.
Ach, das hattet ihr gar nicht.
Das hatten wir gar nicht. Wenn gerade ein Arzt rumschwirrte, der war dann halt dabei. Aber eigentlich kam er nur zum Nähen oder wenn halt irgendwie eine Besonderheit halt war. Ne? Und das Einzige, was sie im Osten mussten, waren, wenn in der Nacht 7 Kinder geboren worden sind, mussten die 7 Plazenten kontrollieren, die dann auf so einem Metallsieb lagen und sie mussten noch mal einen Blick drauf werfen, ob die wirklich vollständig waren, obwohl die Frauen schon längst verlegt waren.
Das können wir noch mal kurz erklären. Ne? Mhm. Also nach der Geburt gucken wir uns natürlich immer die Plazenta ganz genau an, ob wirklich alles rausgekommen ist, was rauskommen soll. Das ist super wichtig, ne? Weil normalerweise ist das auch so, das ist alles heil und schön, aber in ganz seltenen Fällen kann das eben sein, dass ein Stückchen fehlt. Und wenn ein Stückchen fehlt, das ist nicht gut, weil das kann zu Entzündungen führen, das kann zu Blutungen führen.
Ja.
Ja, da können Dinge passieren, also das möchte man nicht. Deshalb guckt man sich und zurzeit ist das so, dass man das direkt nach der Geburt gemeinschaftlich macht, wer auch immer bei der Geburt dabei ist. Mhm. Bei einer Hausgeburt die Hebammen, in der Klinik erstmal die Hebammen, aber zusammen mit den ÄrztInnen, weil es einfach so Klinikusus ist. Guckt man rauf, dann nickt man sich gemeinsam zu und sagt, ja, alles gut. Oder wenn einer unsicher ist, dann muss man eben nochmal genau schauen und eben Maßnahmen ergreifen. Also schlimmstenfalls muss dann nochmal eine Nachtastung erfolgen. Das ist sozusagen so, dass man dann die Gebärmutter nochmal austasten muss und eben dieses Stück entfernen muss. Ja? Das wird mit einer kleinen Vollnarkose in der Regel gemacht. Mhm. Damals war das also offensichtlich so, die wurden erstmal auf Halde gelegt, der wurden hingelegt, wurde wahrscheinlich
also
beschriftet. Beschriftet
nicht, weißt du, das war ja gerade der non, also das Paradoxe.
Ach so. Nee, die wurden einfach in Reihe gelegt?
Die wurden einfach in Reihe gelegt, halt jetzt so, ne,
man wusste nicht,
so
welche
kam,
passt zu welcher Frau.
Frau Schulze, Frau Meier.
Ja, wenn was gefehlt hat, dann musste man, was ist denn dann passiert? Dann mussten alle Frauen nochmal.
Nein, das jetzt nicht. Also wir Hebammen haben ja schon geguckt. Das ist ja nicht so, wo ich sage, oh, das ist nicht meine Arbeit halt jetzt, sondern also wir haben natürlich geguckt und haben dann halt gerufen, wenn uns irgendwas aufgefallen wäre. So ist es nicht.
Aber die haben aber dann auch nochmal drüber geguckt, haben gesagt, Nacht in Ordnung gewesen.
Ja, das ist aber so paradox, weißt du, so, ne, dass man so gedacht hat, was hat das jetzt noch für einen Sinn?
Ja, verrückt.
Und wie gesagt, dann, es waren Ärzte dabei.
Ja.
Es war eine ganz andere Betreuung halt jetzt so, ne? Die Frauen hatten auf einmal Wünsche, Vorstellungen. Das kannte ich ja auch nicht. Es wurde ja nur so gemacht, wie wir das gesagt haben. Jetzt durftest du selbst mitbestimmen. Also das, dem habe ich mich ganz schnell angenommen, habe gesagt, das fühlt sich gut an. Und meine Schwester hat am 1. November 1990 meine Nichte geboren. Und da bin ich dann halt auch wieder zurückgefahren, weil ich ja wusste, sie hat dann und dann Termin und vielleicht hast du das Glück im Osten. Ne? Mhm. Du kannst sie mit begleiten und das habe ich auch gemacht, weil zu dem Zeitpunkt war es noch so eine kippelige Sache, ob Männer mit dabei sein durften bei der Geburt oder nicht. Ja. Und da habe ich halt schon gedacht, das kann ich kaum ertragen, weil du es einfach anders kennengelernt hast. Ne? Das, wie du jetzt so in der Ausbildung, dass du gesehen hast, dass es bei einer Hausgeburt ganz anders läuft, diese Möglichkeit hatte ich ja gar nicht, kannte ja, wie gesagt, gar nichts anderes. Und wo du dann halt im Westen dann halt auch gesehen hast, wie es auch möglich ist, sein Kind zur Welt bringen zu können, das wolltest du natürlich für deine Schwester dann halt auch irgendwie ermöglichen. Und ich weiß, dass man da halt noch gekämpft hat, dass sie stehen durfte. Ne, weil es ein bisschen stagniert ist.
Ja, ja. Und das war ja trotzdem auch damals auch noch relativ ungewöhnlich. Also selbst im Westen, ne, war das ja noch nicht so. Also da wurden die Frauen schon für die Geburt dann auf jeden Fall auf den Rücken eigentlich gelegt.
Ja, das ja. Ja.
Also dass die zwischendurch mal ein bisschen rumgelaufen sind. Also die haben sich meistens auch eher nur von links nach rechts und von rechts nach links mal gedreht. Lagen dann für die Geburt auf dem Rücken, oft noch mit Beinhaltern. Das kam dann eigentlich erst so nach und nach. Und ich möchte mal sagen, das kam daher, weil eben die Hausgeburtshilfe so dann auch in Gang kam und dadurch, dass so ein bisschen zurückschwappte auch in die Kliniken, ne, dass Hebammen irgendwie auch gesagt haben, Mensch, es muss auch anders gehen, das muss auch hier anders gehen.
Ja, genau, genau.
Jetzt aufrecht scheint irgendwie toll zu sein, das probieren wir jetzt mal.
Ja.
Und
ja.
Also ich wurde ja auch am Anfang, also das war einfach so, ne, man wurde dann irgendwie, oh, Jana turnt wieder mit den Frauen rum oder so, ne. Also das war auch echt noch nicht so cool damals. Also,
genau.
Es war schon cool, aber es wurde noch nicht so gesehen. Ne?
Also, genau.
Ja, genau.
Ja. Und das hat noch ein bisschen Zeitbedarf.
Ne? Genau. Ja. Wie war das eigentlich im Osten? Gab es im Osten Hausgeburten?
Ich glaube nicht. Also, ich habe halt selber recherchiert ein bisschen für das Buch, aber es gab keine Hausgeburten. Vielleicht dann halt so auch in dieser Berliner Bubble vielleicht ein bisschen mehr, weil da alles anders war. Ja. Ne? Ich weiß es nicht. Ja. Aber sage ich mal, mit meinem Wissen gab es keine Hausgeburten, dass sich Frauen bewusst für eine Hausgeburt hätten entscheiden können und dass es da Hebammen gab. Du müsstest ja von irgendwas bezahlt worden sein.
Richtig.
Du machst ja nicht als Hebamme einfach eine Hausgeburt und sagst, das machst du aus Nächstenliebe, würde ich jetzt mal behaupten. Und von daher gab es ja auch keinen Katalog für Hebammen, ne, wo du hättest abrechnen können und das halt hättest anbieten können. Ne?
Ja, kam also ja bei uns auch alles später in Gang. Ja? Also da war das ja auch, damals war das ja auch noch total exotisch im Prinzip.
Ja. Na,
also ist ja bis heute, haben wir ja eine sehr geringe Rate von Hausgeburten. Ne?
Ja, also obwohl das 2%. Halt immer mehr Präsenz bekommt, schon alleine durch Social Media. Ja. Manchmal ganz absurde Sachen, wo ich denke, holla die Waldfee. Aber es wird mehr darüber berichtet und kommt ja vielleicht so ein bisschen aus dem Schubladendenken raus.
Und andererseits wird es auch immer schwieriger, weil gar nicht mehr so viele Hebammen gibt, die auch Hausgeburten anbieten, aus Gründen.
Genau.
Also wieder bei der Politik,
bei dem leidlichen Thema. Ne? Ja.
Genau, und aber irgendwann hast du ja auch nicht mehr angestellt in der Klinik gearbeitet. Du bist ja dann auch Beleghebamme geworden.
Genau. Also durch das Arbeiten mit der Beleghebamme, die mich so ein bisschen eingearbeitet hat, ist das halt eine gute Freundin geworden. Und durch die Trennung von meinem ersten Mann war das wie so meine, ich würde so sagen, meine Ersatzmutter, weil sie auch ein bisschen älter war als ich. Und sie hat mich dann auch in dieser Trennung halt unterstützt. Ich hatte ja dann sozusagen niemanden dort. Ne? Es wäre für mich auch nie in Frage gekommen, wieder zurückzugehen. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Ich habe mich da unwahrscheinlich wohlgefühlt. War noch mal so ein kurzer Moment, dass Conny, mit der ich die Ausbildung gemacht habe, ne, und in der Klinik gearbeitet habe, die hatte inzwischen in Ravensburg gelebt. Die sagte, ach komm noch hierher. Aber das kam auch für mich nicht in Frage. Die hat mich sehr geprägt, weil sie als Beleghebamme gearbeitet hat. Ne? Das war so die einzige Beleghebamme, die es da in der Klinik oder im weiten Umkreis gab. Und das fand ich schon mega cool, wie sie arbeitet. Das hat mich schon irgendwie ein bisschen gereizt. Und sie war auch natürlich meine Hebamme bei den Geburten unserer Kinder. 95 und 96 sind unsere Kinder geboren. Und nach der Geburt dann von Ludwig habe ich gedacht, ich glaube, es ist ganz schön, auch so zu arbeiten. Und dieser alte Chef, den wir hatten, ich habe ihn geliebt, weil das war ein Chef, wie sich jeder es wünschen würde. Er hat die Geburtshilfe geliebt. Und durch ihn habe ich nochmal die Unterstützung bekommen, auch als Belegin, wenn man dort anfangen zu dürfen. Und das habe ich dann nach den Geburten der Kinder gemacht. Also als Pauline geboren worden ist, habe ich dann halt schon halbtags in der Klinik gearbeitet und habe schon ein bisschen freiberuflich in der Nachsorge gearbeitet. Und nach Ludwigs Geburt, dann habe ich gesagt, so, jetzt höre ich dann auf, habe gekündigt und habe dann April 97 dann ganz freiberuflich gearbeitet mit Geburtshilfe.
Und dadurch musstet ihr euch auch als Familie nochmal ganz anders aufstellen, weil, also das muss man sich jetzt ja so vorstellen, dann lebt man unter Rufbereitschaft, unter Ständiger und das heißt, dass man eigentlich mit kleinen Kindern, ist das sehr schwierig, ne? Weil du bist ständig, du bist gerade auf dem Spielplatz und wupp, da klingelt dein Telefon und du bist weg. Ja, ne? Genau, oder du kochst gerade Mittagessen und dann klingelt das Telefon und du bist weg. Mitten in der Nacht bist du weg.
Ja, genau, genau.
Erzähl mal, wie ihr das gemacht habt, weil das war ja auch schon was Besonderes, vor allen Dingen auch noch in der Zeit.
In der Zeit auf jeden Fall.
Auch immer noch letztendlich.
Immer noch, aber damals ja noch krasser. Guck mal, also Pauline ist ja jetzt 30 Jahre alt. Wir haben halt von vornherein entschieden, dadurch, dass ich als Hebamme besser verdient habe als Klaus, der Gas- und Wasserinstallateur war, dass es halt einfach so ein Rechensache war, wer bleibt zu Hause und wer nicht.
Also er ist dann Hausmann geworden.
Er ist dann Hausmann geworden.
Du hast das Geld nach Hause gebracht.
Genau, sozusagen. Ja. Ne? Und das war ja sehr exotisch zu der damaligen Zeit.
Total.
Mein Schwiegervater, der hier mit dem Haus noch gewohnt hat, der hat gesagt, was machst du denn, wenn du jetzt zu Hause bleibst? Möchtest du wie so ein alter Mann auf dem Sofa liegen? So, das waren so die Reaktionen, auch die von den Freunden, dass dann häufig gesagt wurde, du hast es ja gut, du musst ja nicht arbeiten. Also
genau, so wie
das,
die Hausfrauen und Mütter ja nichts zu tun haben und den ganzen Tag nur ihre Nägel schön machen. Ne?
Wissen wir ganz genau. Ja, und er ist dann zu Hause geblieben und ist es die ganzen Jahre und hat das halt alles gemanagt.
Ne? Also der hat Arzttermine koordiniert für die Kinder, der hat gekocht, der hat alles gemanagt und gemacht.
Ja, genau. Also ich habe die Geburtstagsgeschenke der Freundin halt organisiert. Ne? Also wir hatten schon eine Aufteilung, was halt so ganz witzig ist, was sich Frauen ja immer wünschen, dass wenn sie zu Hause sind, dass ihre Arbeit gesehen wird und dass sie auch gerne von ihrem Partnern halt jetzt so eine Unterstützung halt wünschen. Das wollte Klaus nie. Also es gab immer richtige Ehestreits, wenn ich die Waschmaschine angeschmissen habe oder wenn ich die Spülmaschine eingeräumt habe. Weil er immer sagte, weißt du was, das ist meine Arbeit, das ist meine Aufgabe. Ich betreue auch nicht deine Frauen unter der Geburt. Lass das halt meine Aufgabe sein und du machst deine. Ne?
Ja, aber was ich interessant finde, weil du das gerade direkt mit den Geburtstagsgeschenken gesagt hast, was ich nämlich glaube, was andersrum oft immer nicht alle auf dem Schirm haben, ist diese Mental Load, diese Dinge, an die man alle so denken muss und die man auch schon lang vorher vielleicht organisieren muss. Ne? Wie gesagt, der beste Freund hat Geburtstag, der Tochter oder was und jetzt muss man ein Geburtstagsgeschenk besorgen und man muss sich überlegen, was kann das sein, man muss das machen. So diese längerfristigen Dinge, die auch ja die ganze Zeit so im Kopf drin sind. Und
ich glaube, also wir haben uns ganz oft schon darüber unterhalten, warum er es so anders wahrnimmt als vielleicht die Frauen heute, dass er sich bewusst dafür entscheiden durfte.
Ja.
Also natürlich war es auch ein finanzielles Problem, aber er hatte unwahrscheinlich Bock drauf. Und die Frauen heute auch sicherlich Bock drauf haben, Kinder zu bekommen. Aber sie möchten so karrieremäßig nicht zurückstecken. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie ich das meine? Oder hoffentlich verstehen es die Zuhörer so, wie ich es meine.
Ja.
Weißt du, dass du bei den meisten Männern mehr verdienst, dass du gar keine andere Wahl hast, als dass du als Frau zu Hause bleibst?
Ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, immer drüber zu sprechen, weil das ist ja auch super individuell, wie man das wahrnimmt. Die eine Frau möchte, findet es vielleicht auch total schön.
Also
ich fand es zum Beispiel auch mega, ich hatte ja schon einige Jahre gearbeitet und fand es mega, mal ein Jahr zu Hause zu sein. Fand es richtig schön. Aber wichtig ist, glaube ich, immer, dass man dann drüber spricht, also dass nicht alle Aufgaben plötzlich derjenigen, normalerweise, oft ist es ja die Frau, die dann zu Hause bleibt, ihr plötzlich zufallen. Ne? Also, dass sie plötzlich die ganze Arbeit machen muss. Also, einschließlich putzen. Also, warum soll man jetzt plötzlich putzen? Nur weil man zu Hause bleibt alleine. Warum muss man alleine die sein, die immer den Einkauf macht? Warum hat man dieses ganze Organisieren von Terminen und so weiter für die Kinder und so? Sondern, also, dass man wirklich drüber spricht, wer macht was? Also, wir machen das zum Beispiel auch öfter mal. Wir haben auch so Dinge, die immer ich mache und Dinge, die immer mein Mann macht. Und manchmal sagen wir so, ist das für dich noch okay? Oder hast du hier gerade mehr Load als ich. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen das Wichtige. Ja. Und wenn das dann für ihn so gepasst hat, dann war das doch super.
Ja, irgendwie war es gar kein Thema. Ne? Er versteht das halt auch gar nicht, ne? Diese Diskussion heutzutage, ne? So, wo er sich gar nicht wiederfindet, so, ne? Und sagt, was diskutieren die da drüber? Ne?
Ja, aber ich habe euch ja auch schon kennengelernt und du bist ja auch jemand, der jetzt nicht sich komplett rausklingt, sondern auch dann immer mitdenkt und mit überlegt und mit organisiert. Ja, ja. Ne? Und wenn ihr, was weiß ich, die Familie einladet, dann bist auch du sicherlich die, die Sachen plant oder was den Tisch schön deckt oder irgendwie so.
Genau.
Also es ist ja nicht echt so, dass er alles macht und das cool findet, ne? Sondern ihr habt ja auch eine Arbeitsteilung insofern.
Ja.
Und das ist eben aber das Wichtige, ne? Dass man das mitdenkt, dass man immer wieder drüber spricht und dass man guckt, was ist für wen in Ordnung, ne? Und wie.
Ja, oder dass man wertschätzt.
Und das auch immer mal wieder tauscht. Wertschätzt und vielleicht auch mal wieder tauscht. Ne? Also wir haben es zum Beispiel oft so gemacht, dass wir hin und her getauscht haben. Mal habe ich beruflich irgendwie mehr Raum gehabt und habe dann zu Hause weniger gemacht und mal eher. Also das dadurch hat man dann auch einen sehr guten Überblick, was ist eigentlich da angesagt, was muss man alles machen. Ne?
Ja, genau, dass man es wertschätzt, was der andere leistet. Ne?
Ja. Ja, dann hast du ja lange Zeit sehr selbstständig gearbeitet, ne? Hast als Beleghebamme, da lernt man das Paar, die Familie schon lange vorher kennen, schon in der Vorsorge und in der Beratung. Dann trifft man sich zur Geburt, begleitet die Geburt und dann ist man im Wochenbett auch da. Also es ist eine sehr runde Betreuung, auch eine ganz tolle Betreuung für dieses Paar. Sehr, sehr ganzheitlich und ganz, ganz toll. Wo man ja auch mal kurz sagen kann, das ist momentan sehr in Gefahr, diese Betreuungsart, weil wir Hebammen haben ja gerade wieder mit dem GKV Spitzenverband unsere Tarife verhandelt. Das passiert immer alle paar Jahre. Wir müssen das selber verhandeln als Berufsgruppe. Und da ist es jetzt so, dass wir da nicht zufrieden damit waren, was da rausgekommen ist. Die Verhandlungen sind gescheitert und wir sind in eine Schiedsstelle gegangen und die Schiedsstelle hat jetzt bestimmte Punkte abgesegnet und oder abgelehnt.
Ja.
Und das Ding ist jetzt, dass sich die Vergütung für die Beleghebammen sehr ins Negative verändert hat. Und das ist jetzt gerade im ländlichen Bereich ein Riesenproblem, weil da arbeiten viele Kliniken auch komplett mit dem Belegsystem. Ne? Da gibt es gar keine Angestelltenhebammen in dem Sinne, sondern es ist ein Belegteam, was dort betreut. Und die überlegen sich jetzt gerade alle, ob das Sinn macht, wirklich noch weiterzuarbeiten, weil die jetzt weniger verdienen werden demnächst.
Ja. So ist es. Ich meine, sie arbeiten ja noch mal ein bisschen anders, als ich gearbeitet habe. Ne? Ich hatte ja die 1:1-Betreuung angeboten. Die arbeiten ja quasi wie als Angestellte in Anführungsstrichen und betreuen natürlich dann alle Frauen, die da mit ihren Beschwerden auf der Matte stehen. Und das darf ja zum größten Teil nicht parallel mehr abgerechnet werden, ne? Sodass die einmal
oder weniger, mehr, ne? Man bekommt sozusagen für die zweite Frau, die man zusätzlich betreut, dann weniger Geld, also nicht mehr.
Genau, ich wollte sagen, dass man noch mehr Hebammen bräuchte, ne? So, um das dann so abzudecken.
Genau.
Und dadurch, dass das dann häufig dann auch nicht der Fall ist, verdienen die dadurch bedingt halt weniger. Und das ist ein riesengroßes Problem.
Das ist ein Riesenproblem, weil natürlich kalkuliert man ja auch mit dem, ne, was man jetzt die letzten Jahre verdient hat. Und wenn das plötzlich weniger wird,
die Kosten steigen ja auch für uns, ne?
So, natürlich, also Inflation und so weiter, ne? Also alle merken das. Und wir haben ja schon viele Nullrunden gedreht, ne? Deshalb waren wir waren jetzt lange in den Verhandlungen. Durch Corona hat sich das alles auch nochmal verzögert und so.
Ja, genau.
Das ist gerade ein Riesenproblem, was wir Hebammen tatsächlich haben, und was mir auch in der Presse noch zu wenig vorkommt.
Ja, genau. Also ich habe ja viele, viele Jahre und wahrscheinlich viele Geburten begleitet. Ich habe um die 100 Geburten im Jahr begleitet.
Wow. Ja,
ne? Und um diese Kosten halt einfach zu stemmen, die Versicherungen sind gestiegen. Wir müssen ja immer ehrlicherweise auch sagen, dass wir vom GKV halt Zuschuss zurückbekommen, der dauert aber ewig. Ne? Mhm. Also wenn du den beantragst, bekommst du den nicht nächste Woche auf dein Konto überwiesen, sondern du musst halt unwahrscheinlich lange darauf warten. Das heißt, du musst da halt auch in Vorkasse gehen. Und wenn du, wie ich jetzt im letzten Jahr, meine ich, habe ich um die 20 Geburten begleitet, wo du immer abrufbereit warst, eigentlich auch das ganze Jahr, dass du unterm Strich mit dem Verdienst nicht überleben konntest. Ne? Mhm. Also das war jetzt wirklich so eine Rechnung, wo wir gesagt haben, das können wir einfach nicht mehr stemmen. Also entweder arbeite ich sehr, sehr viel, muss sehr viele Geburten begleiten oder ich hänge es an den Nagel, ne? Und dann war der Nagel dann da, ne?
Ja.
Und ich habe es dann halt aufgegeben, die Geburtshilfe. Bin vielleicht im Nachgang auch ganz dankbar, weil man ein wesentlich entspannteres und ruhigeres Leben hat. Mhm. Was ich ja irgendwie jetzt viele Jahrzehnte, fast 30 Jahre nicht hatte. Ne? Also, dass es auch irgendwie gut ist, dass man so diesen Schlussstrich gezogen hat.
Absolut.
Irgendwie,
ne? Ich kann das total verstehen. Also bei mir war das so, nach 18 Jahren Schichtdienst habe ich, was ich super gerne gemacht habe, ne? Ich habe Nachtdienst, da habe ich so geliebt, ja, immer so diese Ruhe in der Nacht, das war so schön. Und eines Tages, ziemlich von einem Tag auf den anderen, war mein ganzer Schlaf kaputt. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ne? Ich war einfach nur noch fix und fertig und konnte diese Nachtdienste nicht mehr wuppen. Und die Frühdienste auch, wenn ich so früh dann morgens aufstehen musste. Es war eine Qual plötzlich, also wirklich ganz plötzlich. So, dass ich dann auch entschieden habe, ich muss da jetzt rausgehen. Ne? Und man weiß es ja, es ist gesundheitsschädlich, Schichtdienst zu machen. Und ich hatte dann auch das Gefühl, ich habe jetzt meine Zeit irgendwie abgeleistet und ich darf jetzt andere Dinge tun.
Ja.
Und habe mich dann entschieden, in der Vorsorge- und Wochenbettbetreuung und Kursen weiter tätig zu sein und das andere. Ja. Jetzt eben nicht mehr. Es war eine schöne Zeit, aber jetzt ist sie auch
das
durch.
Das war, denke ich, bei mir halt auch so, dass man halt wirklich unwahrscheinlich viel geleistet hat, wirklich nächtelang wach war und ich wirklich dann halt irgendwann so den Punkt hatte, ich kann nicht mehr aufstehen.
Ja.
Ich komme nicht mehr aus dem Bett raus.
Man ist fertig, genau.
Ja.
Man ist einfach fertig.
Genau. Und das fühlte sich für mich nicht mehr gut an, dass man auch da den Schlussstrich einfach ziehen musste. Ne?
Du hast ja gesagt, ne, du hast euer Familieneinkommen nach Hause gebracht. Jetzt lohnt sich das nicht mehr für dich, so zu arbeiten, wie du vorher gearbeitet hast. Ne? Erklär das doch mal, warum.
Ja.
Warum lohnt sich das für dich jetzt nicht mehr so?
Also wir müssen ja als Hebammen, wenn wir freiberuflich arbeiten und Geburtshilfe anbieten, eine Versicherung zahlen. 14.000 Euro sind das.
Ja. Also das ist gestaffelt, ne? Also das ist
das
so,
ist
wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, nur Vorsorgen und Wochenbetten
anbiete,
dann zahle ich weniger.
Genau, viel weniger.
Viel, viel weniger. Aber wenn ich mit Geburtshilfe anbiete, dann zahle ich halt diese Riesensumme, wo auch noch drin ist, also wir müssen Mitglied sein im Deutschen Hebammenverband, um diese Versicherungskonditionen überhaupt zu bekommen. Diese ganzen Kosten, die kommen da sozusagen mit rein in dieses Paket und das ist inzwischen ein riesiges Paket, was man erstmal stemmen muss.
Ja, und zum Vergleich, als ich als Hebamme angefangen habe, freiberuflich mit Geburtshilfe zu arbeiten, haben wir, glaube ich, um die 150 D-Mark gezahlt. Also das ist schon halt. Und wir bekommen für eine Geburt 205 Euro brutto. Und wenn ich natürlich diese 100 Geburten pro Jahr mache,
lächerlich,
dann komme ich natürlich auf einen bestimmten Satz. So, dann habe ich ein gewisses Einkommen, um auch diese Versicherung zu zahlen. Wir müssen ehrlicherweise sagen, dass wir vom GKV auch einen Zuschuss bekommen, ne, dass wir das nicht alles selber stemmen müssen. Aber du musst es erstmal haben. Du musst es erstmal bezahlen, bevor du dann halt
man
dementsprechend
bekommt es von denen
auch
erst später auch zurück.
Wesentlich
ne? das
später
dauert
zurück.
Ewig.
Genau,
ewig.
Genau.
Und man muss
genau.
ganz viel einreichen. Ne? Das ist ein Riesenschrift.
Ja, genau, 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 genau. Ne? Also das war, das ist halt schon ein bisschen. Solange wie du in dem Fluss bleibst, geht das eigentlich ganz gut. Und wenn du natürlich dann nur 20 Geburten im Jahr begleitest, da brauchst du kein Mathe-Genie zu sein, um dir das auszurechnen, was das dann unterm Strich für dich bedeutet. Die Eltern zahlen eine Rufbereitschaft. Die könnte jetzt natürlich, hätte damals wesentlich höher ausfallen können, um das ein bisschen zu stemmen. Aber so in dem Landkreis, wo ich wohne, wäre das einfach nicht gegangen. Ne? Die Eltern hätten es sehr wahrscheinlich nicht unbedingt zahlen können, als wenn du vielleicht in Berlin lebst.
Ja. Und andererseits ist es einfach auch so, man wird irgendwie älter, man kann auch nicht mehr so viele Geburten begleiten, weil das einfach
auch
wahnsinnig anstrengend ist. Ne? Und weil man sich eben vorstellen muss, dass man eben immer für einen sehr langen Zeitraum rufbereit ist, weil die Geburt im Mutterpass steht ein Termin und dieser Termin ist sehr wahrscheinlich nicht der Tag, an dem das Kind geboren wird, sondern wir müssen ja immer eine lange Zeit vorher und nachher rufbereit sein, sodass man im Prinzip permanent rufbereit ist,
wenn ist man
mehrere Frauen betreut.
Ja, Klaus hat immer schon öfters mal geredet, dass das eigentlich nicht mehr finanziell geht und ich habe einfach gedacht, oh Gott, ne? Das halte ich nicht aus ohne Geburtshilfe. Und dann war für mich aber auch dann halt so der Punkt dann halt da, wo ich so gedacht habe, doch, du hast jetzt recht. Es ist besser, das halt an den Nagel zu hängen. Und das Schöne fand ich eben, dass ich das Pärchen begleiten durfte als letzte Geburt, wo ich dann bereits dem Papa schon auf die Welt verhelfen durfte. Das war irgendwie für mich so eine runde Sache und hat sich einfach total gut angefühlt. Und jetzt habe ich glaube schon gesagt, ganz happy, nicht mehr so rufbereit sein zu müssen.
Aber das ist spannend, dass du das sagst, weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Wir Hebammen, also ich kann nicht für alle sprechen, aber wir lieben natürlich auch die Geburt. Ne? Also das ist ja schon natürlich ein ganz großer Teil des Hebammenseins, Geburten auch zu begleiten. Und das ist natürlich auch immer wieder so wahnsinnig aufregend und so wahnsinnig schön, ne? Wenn die Familien dann dieses Kind begrüßen. Und ich habe große Dankbarkeit, dass ich so viel dabei sein durfte bei diesen Momenten, weil das halt auch ein Wahnsinnsmoment ist. Ne? Man wird selber auch geflutet von diesen ganzen Hormonen, die dann da im Raum sind. Und man schwebt dann irgendwie auch nach Hause, wenn das alles so schön gelaufen ist. Und das ist schon was, als ich in der Klinik aufgehört habe, wo ich auch dachte, das werde ich sicherlich auch sehr vermissen. Ne? Und das war auch so ein Schritt, ne, zu sagen, okay, es gibt noch andere Bereiche im Hebammendasein, die sind auch total schön. Genau. Und ich liebe ja auch Geburtsvorbereitungskurse über alles. Aber Geburten sind eben was ganz Besonderes. Und trotzdem fand ich es sehr interessant, weil du hast in deinem Buch auch sehr schön was zu Beruf und Berufung gesagt.
Ja.
Weil das wird oft so von anderen so gesagt, ne? ist das deine Berufung. Ne? Und dann, das wirkt immer so, als wenn wir einfach nur dankbar sein müssen, dass wir das machen können. Und ich bin dankbar, dass ich diesen schönen Beruf machen darf. Aber das ist auch nicht alles. Also wir möchten schon auch als Hebammen diese Wertschätzung haben, auch gesellschaftlich, auch anerkannt, auch monetär, was wir da auch leisten. Ne? Weil das ist schon, das ist ja nicht nur, ich gehe da rein und kuschel ein Baby, ne? Sondern das ist eine Riesenverantwortung, die wir haben für mindestens zwei Menschen, manchmal mehr. Ja. Und also dieses ganze Wissen und was wir da mit reinnehmen, wenn wir auch da sitzen in dem Raum, das so aussieht, als wenn wir gerade gar nichts machen. Wir sind ja hochkonzentriert und können dieses ganze Wissen abrufen für den Fall, dass wir es brauchen. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen. Ne? Und das ist eben, sicherlich auch eine Berufung. Aber man darf dann auch nicht so sagen, ja, sei froh, dass du das machen kannst. Und ist ja gut, und dass du nicht so viel verdienst, ist ja egal.
Ja, das, guck mal, was du dann halt jetzt so jeden Tag erleben darfst, so ungefähr. Ne?
Ja, sei mal froh.
Und das, genau. Und das ist es nicht. Halt, ne, die Wertschätzung, wir müssen einfach leben, ne? Wir müssen über die Runden kommen für das, was wir leisten. Dass zum Beispiel ein Papa halt, wenn er Rufbereitschaft für 24 Stunden hat, 400 Euro bekommt, nur weil er diesen einen Tag rufbereit ist. Ne? Wo ich so denke, krass, einfach nur krass. Und wir machen das ganze Jahr.
Da kriegt man einen Knall.
Ne, da kriegst du einen Knall, ne? So, und dann, wenn er dann noch dann zugesagt bekommt, ist es aber auch ein schöner Beruf.
Ja.
Ne, so was.
Dann ist das manchmal so ein bisschen,
wo du so denkst, ist er auch, auf jeden Fall. Ne? Aber mehr Wertschätzung.
Das reicht aber nicht, genau.
Ne? Genau, wäre auch gut. Ne?
Ja, absolut.
Schön. Augen auf bei der Berufswahl, oder wie heißt das?
Ich würde es trotzdem immer wieder machen, ich muss es sagen.
Ja, nein, ich kann nichts anderes. Ne? Mhm. Geburtshilfe ist mein Leben immer gewesen, immer.
Ja. Du hast selbst zwei Kinder bekommen.
Ja.
Du bist also Mama und inzwischen bist du seit neuestem auch Oma.
Ja, und seit Mai diesen Jahres ist der Babyboy da.
Ja.
Genau, unser Sohn
ganz toll.
Ludwig, genau, hat uns zu Großeltern gemacht und ist super schön. Also es ist genial.
Wie ist das in der Oma-Perspektive? Also und dann auch als Hebamme. Also das stelle ich mir einerseits schön, aber auch herausfordernd vor, weil wir haben ja natürlich so unser Bild, wie wir das schön finden, so Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, wie das da alles so zu sein hat und so. Und natürlich möchte man seinem eigenen Kind auch dazu verhelfen, dass das alles total schön ist. Und gleichzeitig will man sich oder soll man sich ja auch gar nicht so einmischen, ne? Und dem jungen Paar oder der jungen Familie auch den Raum geben, so für den eigenen Weg. Wie war das für dich?
Es war ganz, ganz furchtbar.
Ehrliche Worte, sehr gut.
Ja, weil es ist immer noch was anderes, wenn du mit deinen, ich sage immer Perlen zu meinen Frauen, ne? Weil die so wertvoll sind, die man beschützen muss. Ne?
Ja.
Und wenn ich mit meinen Perlen in der Praxis sitze und wir dann halt auch genau über diese Problematiken mit Mutter, Schwiegermutter und dergleichen halt sprechen, bestärke ich die natürlich ungemein, dass eigentlich Mutter und Schwiegermutter nach Möglichkeit gar nicht so viel zu melden haben, sondern dass sie ihren Weg gehen. Und jetzt bist du auf einmal Oma und bist aber Hebamme.
Ja.
Es war, ich muss mich wirklich, Also nein, ich habe mich am Anfang nicht zurückgenommen, weil ich eigentlich alles machen wollte, wie ich das bei meinen Perlen halt auch mache, ihnen einen guten Weg zu bereiten, dass sie da gut durchkommen, dass es ihnen gut geht, sie in gewisser Hinsicht zu bestärken. Was ist gut, was müsst ihr einkaufen, was halt nicht. Also alles, was so drumherum dazugehört.
Ja.
Und bin damit mir auf die Schnauze gefallen. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber man hat dann halt einfach gemerkt, dass man so viel übernimmt oder was so viel bestimmt. Eigentlich alles das, was meine Perlen kritisiert haben, ich im Prinzip
ist auch
so
in die
war.
Falle getappt so ein bisschen.
Ja, genau. Ja. Das Problem ist halt einfach, dass ich Hebamme bin und dass ich ja weiter gewachsen bin über die Jahre. Also ich habe ja nicht unsere Kinder geboren und bin dann mit diesem Wissensstand stehen geblieben und meine jetzt irgendwas vom Stapel zu reißen, wie es damals vor 30 Jahren war. Du bist ja als Hebamme weitergewachsen. Ne? Du hast dich weiterentwickelt. Das ist ja das Beste, was man halt eigentlich in seinem Job machen kann, sich weiterzuentwickeln und für Neues offen zu sein. Und da bin ich ja auf einem recht guten Stand. Und das war so die Schwierigkeit. So ein bisschen, ne? So dass man nicht altbacken dahergeredet hat, sondern dass man ja auch mit einem gewissen Wissen parat stehen konnte. Ja, das war schon schwierig und hat sicherlich Tränen gekostet. Ich glaube, wir haben doch, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass wir einen recht guten Weg gefunden haben, genauso eben halt auch das Wochenbett einzuhalten. Und ich habe schon Klaus gefragt, ob ich das sagen darf. Klaus ist ja, ich will ja nicht sagen, stehen geblieben. Er kriegt ja sehr viel von meiner Hebammenarbeit halt mit. Ja. Aber für ihn ist selbstverständlich gewesen, das Kind ist da und ich rammle sofort in den Kreißsaal und bin als Opa präsent. Mhm. Ich freue mich so tierisch darauf und jetzt möchte ich diesen kleinen Babyboy sehen. Und ich glaube, er musste halt schon sehr schlucken, dass wir dem Dreien erstmal eine gewisse Zeit geben, um anzukommen und dass wir dann das Signal bekommen, ihr dürft jetzt kommen. So, und das haben sie dann halt auch getan. Ich glaube, es hat so 5 Tage gedauert. Dann
ganz harte 5 Tage für euch.
Auch für mich, auch für mich, definitiv. Ich habe so verstanden, dass sie das so machen, aber es war unwahrscheinlich sehr schwierig für mich.
Ja, natürlich.
Es war so süß. Also ich erzähle ja oder ich rate ja immer den Eltern den Frauen, dass man sich so was zu essen mitbringen soll und dies und jenes. Aber Ludwig ist eigentlich so gut aufgestellt, dass die ja sich schon im Vorfeld gut drum gekümmert hat. Und als wir dann geladen waren und kommen durften, sagte Klaus, du, was soll man denn zu essen mitbringen? Was wünscht ihr euch denn? Was soll ich eben noch zaubern? Und dann sagte Ludwig, musst eigentlich gar nichts mitbringen. Wir haben noch Reste von gestern. Und dann sagte Klaus, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie Reste von gestern? Sollen wir alle diese Reste von gestern essen? Ich sage, weißt du was, wir essen halt gar nicht da. Wir kommen, wir begrüßen den kleinen Babyboy, beglückwünschen, die bleiben ein halbes Stündchen und dann gehen wir wieder. Ja. Wie, für eine halbe Stunde? Ich sage, ja, so ungefähr. Na, also er hat gedacht, wir kommen da jetzt rein und er schmeißt den Ofen an, er schmeißt den Grill an und den Kocher erstmal. Und das war jetzt so gar nicht gewünscht. Ja. Also das fand ich so niedlich, sein erstauntes Gesicht wie. Ne? Also, ne? Wir bleiben jetzt nicht lange. Das ist halt, ne, was ja auch die ältere Generation, also ich will uns da schon mal als ältere Generation dann halt bezeichnen, ne, für die es damals einfach anders lief. Ne? Und das ist schwierig zu verstehen, weil du es ja gar nicht anders kennst. Ne?
Und das ist ja auch eine Riesenambivalenz, ne? Weil also einerseits reden wir auch alle immer über dieses Dorf, was es braucht, um ein Kind großzuziehen. Und man möchte eigentlich auch dieses Dorf. Ne? Man möchte, dass alle sich kümmern und dass alle irgendwie da sind und dass alle unterstützen. Und andererseits hat es eben ein gewisses Nervpotenzial. Und was sind da deine Tipps für werdende Omas und Opas?
Ja, also dass man den Kindern vertrauen sollte und dass man es respektieren sollte, auf jeden Fall, was die Kinder wünschen. Das Dorf haben sie ja trotzdem. Also Ludwig und Kira wissen ganz genau, auch selbst Pauline und Sören wissen ganz genau, dass wir immer für sie da sind. Also jetzt nicht nur speziell im Wochenbett, aber dass sie immer auf uns zählen können. Das ist ja Dorf. Nicht unbedingt immer präsent zu sein und immer drin rumzuwuseln und immer alles besser zu wissen. Und das machen wir bestimmt in gewisser Hinsicht auch mal. Das ist, vielleicht liegt es in der Natur der Eltern, halt jetzt so, ne, die Kinder zu beschützen. Aber dass sie ihren Weg gehen und dass es sich verändert hat, dass man zuhören sollte, was sich verändert hat. Warum macht man das dies heute so und so und nicht so wie ich damals? Sie haben es ja nicht verkehrt gemacht damals. Ne? Zur damaligen Zeit war es genau richtig, was sie getan haben.
Ja, ja.
Und wenn ich hier aus dem Nähkästchen plaudern würde, was ich alles Eltern erzählt habe, noch vor 20 Jahren und heute erzähle.
Die wussten das auch nicht alles besser.
Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich habe mich weiterentwickelt, aber sie konnten es nicht. Also offen zu sein, selber auch Bücher zu lesen und zu sagen, so, ich kümmere mich jetzt einmal darum oder ich interessiere mich jetzt einfach mal dafür, wie es heute so läuft. Erzähl mir mal. Wie macht ihr das heute? Warum macht ihr das halt heute? Ja, das wird ja gar nicht akzeptiert. Damals war das auch so und ihr seid auch groß geworden. Ne? Das sind ja dann immer so die Sprüche.
Ja, man hat dann, glaube ich, dass es so ein Gefühl ist von auch Rechtfertigung. Ne? Also weil man möchte auch die Bestätigung haben, dass man es ja auch gut gemacht hat. Die Kinder sind ja auch so toll, weil man es gut gemacht hat.
Ja, genau,
ne?
genau.
Und, aber man muss natürlich trotzdem gucken, das Rad hat sich weitergedreht. Bestimmte Sachen weiß man heute besser und da ist das schon schön, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen sagen lässt, hey, ihr macht, ich habe mir ist aufgefallen, ihr macht das so und so. Erzähl mal, wir haben das ja damals ganz anders gemacht. Was ist da, was steckt dahinter? Vielleicht kann man einfach Fragen stellen oder so, ne? Und dann, dass man nicht da gleich so rübergeht und sagt, also wir haben aber alle 4 Stunden die Flasche gegeben oder
so ungefähr.
Warum stillst du ständig?
Ja, und das merke ich ja bei Klaus und mir, ne, dass ich da halt so ein bisschen weiter bin. Eine witzige Situation war auch, als wir losgefahren sind, dass dann natürlich die Nachricht kam, bitte kein Parfüm auftragen, ne? Und das ist ja noch so in unserer Generation. Es stand irgendwas Besonderes im Raum, wenn Opa ein weißes Hemd angezogen hat und Parfüm aufgetragen hat. Also nicht, dass er so ein Stinken durch die Gegend geht, aber das wäre so Klaus Sache gewesen. Und das hat dann Ludwig und Kira ganz gut kommuniziert, bitte nicht. Ne? Also es war für ihn der Schocker des Lebens jetzt so, ne? Weshalb man das nicht machen sollte. Also es ist was Besonderes und natürlich mache ich mich schick. Und ne? Also da hatten wir halt so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Schwierigkeiten halt jetzt so, ne? Also das war mehr wir beide untereinander halt jetzt so, ne? Dass er es halt versteht und er hat auch gesagt, ich darf sagen halt jetzt so, ne? Dass es halt für ihn auch im Prinzip schwierig war und kratzt vielleicht auch ein bisschen an deiner Ehre. Gerade wenn du die Kinder hauptsächlich betreut hast, dass du ja das alles gut gemacht hast, ne? Und das hat er ja auch perfekt gemacht, ne?
Ja.
Und dass man nur offen sein muss für Neues, dass es sich einfach verändert. Und das muss ich den Eltern, Schwiegereltern mit an die Hand geben, halt jetzt so, dass sie alles nur mit bestem Wissen und Gewissen getan haben, aber es sich einfach verändert hat. Das ist einfach so.
Super. Guter Tipp auf jeden Fall. Katrin, welches Bild wünschst du dir für die Zukunft der Geburtshilfe? Was bräuchte es aus deiner Sicht, so für uns als Hebammen, also um die Rolle der Hebamme aufzuwerten? Du hast schon im Buch so ein bisschen dazu was geschrieben, ne? Also wir haben jetzt das Hebammenhandwerk als kulturellen Schatz anerkannt. Finanzielle Wertschätzung haben wir angesprochen.
Genau.
Aber vielleicht hast du ja noch einen Wunsch für uns Hebammen. Für den Hebammenberuf?
Dass er mehr gesehen wird in der Politik, ne, dass wir gut davon leben können, ne, dass wir nicht arbeiten müssen bis zum Umfallen, um davon leben zu können. Ja, dass das halt einfach gewertschätzt wird und gesehen wird.
Ja.
Viel mehr wünsche ich mir einfach gar nicht.
Ne? Ich finde, so durch die Akademisierung, ne, ist es jetzt schon so, also, ne, da wir studieren, finde ich, erstens sollte sich das natürlich im Gehalt widerspiegeln und zweitens auch vom Stand her, also in einer Klinik-Hierarchie und Kliniken sind noch oft sehr hierarchisch, sollte sich das auch ein bisschen bemerkbar machen. Also, dass einfach unsere Stimme gehört wird.
Genau.
Ja, ich bitte meine Gesprächspartnerin ja immer um ein Mitbringsel und ich denke, du hast das schöne Buch mitgebracht.
Leider nicht, ich habe es ja noch gar nicht.
Ach, du hast es noch gar nicht. Ja gut, aber du hast es sozusagen virtuell mitgebracht, weil wir haben jetzt schon drüber gesprochen.
Ja, genau, und das auf jeden Fall. Und was ich mitgebracht habe, ist meine Meerjungfrauentasse.
Ja.
Ich glaube, uns zeichnet als Hebammen halt aus, dass wir Geduld haben und auch abwarten, aushalten können. Ne? Das hattest du gerade vorhin auch so erwähnt. Auch wenn wir nur sitzen und nichts tun und sozusagen abwarten, und den Tee schlürfen, beobachten wir. Wir müssen als Hebammen manchmal gar nicht viel tun, sondern wir sehen, wir hören, wir fühlen, dass das ein ganz wichtiges Tool ist, was wir als Hebammen besitzen und gelernt haben, ne, über die Jahre. Ne?
Und das strahlt wiederum ja auch auf die Frauen, ne? Weil wenn die Hebamme ganz entspannter sitzt und an ihrem Tee nippt, dann zeigt das der Frau, alles ist okay, alles ist in Ordnung.
Genau,
und dann kann die sich auch fallen lassen, ne? Also das ist ja wirklich auch was, was sich zurückspiegelt auf die Frau und sich auch positiv auf die Geburt wiederum auswirkt.
Ja,
ne?
Genau.
Und alle wissen, wenn was ist, dann können wir aber auch sehr schnell agieren.
Genau, reagieren. Wenn sie die Teetasse wegstellt, wird es brenzlig. Da passiert was. Irgendwas ist jetzt. Ne? Ja, und das Hören einfach auch. Ne? Das kennst du, denke ich, halt auch, wenn du dein Papierkram am Schreibtisch halt schreibst und eine Frau sich in ihren Tönen halt auf einmal so anders gibt, ne? Wo du auf einmal schnell bist und da mal nach dem Rechten guckst. Ne? Ja. Und von daher war es die Teetasse, weil es das Buch einfach, weil ich es noch nicht in meinen Händen halten darf. Ne?
Okay. Ja.
Ne? Ja. Ne?
Ja, dein Buch, für alle, die jetzt überlegen, ist das was für mich? Also kann ich ja nochmal sagen, also mir hat es super Spaß gemacht, das zu lesen, weil du eben die Entwicklung der Hebammenarbeit und Geburtshilfe in Ost und West anhand von deinen persönlichen Erlebnissen, also quasi wie so eine reflektierte Zeitgeschichte auch beschreibst. Und du machst das mit so ganz viel Herz und nicht nur fachlich, auch fachlich. Und zeigst irgendwie diese ja oft unsichtbare Arbeit von uns Hebammen als einen ganz essentiellen Beitrag für Familien in herausfordernden Lebensmomenten, ne, und würdigst das. Und das finde ich schön. Und ich habe mich in vielem wiedererkannt, auch trotz meiner Westsozialisierung und so. Ja, magst du noch was zu dem Buch sagen?
Also ich bin eigentlich ganz stolz drauf, was daraus geworden ist. Ich hatte halt gar kein Bild davon, was ich schreiben wollte, als der Verlag auf mich zukam, so wie ich es auch im Buch geschrieben habe, wo ich so gedacht habe, oh Gott, nicht noch ein Buch, ne? wann fahre ich in die Klinik, wenn ein Blasensprung ist oder was muss ich hier und da und tralala machen. Da habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Und als wir dann halt jetzt so drüber gesprochen haben, ich wäre jetzt auch dieses Jahr 60, wo ich so gedacht habe, Mensch, so rückblickend, wow, 60, du bist jetzt halt wirklich seit 43 Jahren mit diesem Hebammenberuf verbunden. Wie wäre es halt einfach, wenn du darüber schreibst, was dir so in deinem Leben passiert ist? Ein bisschen biografisch und wiederum nicht. Und ich glaube, es ist halt eigentlich fast für jeden ein Buch. Es ist jetzt kein Buch für Schwangere nur, auf gar keinen Fall. Ich glaube, jeder wird sich da wiederfinden. Ne?
Genau, man kann auch einfach so ein bisschen schauen, wie hat sich die Geburtshilfe verändert. Und auch so aus deinem persönlichen Erleben, also du hast ja auch ein sehr spannendes Leben gehabt und dann immer mit diesem Hebammenberuf. Ich finde, es ist wirklich so ein kleines Zeitdokument. Man liest es auch so lockerflockig. Ne? Es ist jetzt, wie gesagt, nicht ein Fachbuch, sondern ein Buch, wo du schon den einen oder anderen Tipp so aus deiner Erfahrung irgendwie auch einstreust und auch Sachen erklärst, ganz klar. Aber es ist eigentlich eine Reise. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns heute auf diese Reise in die Vergangenheit auch mitgenommen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich freue mich, ich bin gespannt.
Sehr schön.
Und ich danke dir
für
dieses schöne Gespräch. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Das Buch ist überall erhältlich. Also wenn der Podcast rauskommt, wird es überall erhältlich sein. Ich verlinke euch das natürlich. Ihr könnt es auch direkt in Katrins Shop dann erwerben. Sag uns noch drei Sätze zu eurem Shop.
Ja, das war eine Idee, so eine Schnapsidee von mir. Also das kennst du halt auch, dass man als Hebamme viele verschiedene Produkte kennenlernt. Es gibt halt Produkte, die du sehr, sehr gerne deinen Frauen empfiehlst, weil du meinst, dass sie sehr wertvoll sind und sehr hilfreich sind. Und ich fand, dass es schon gut sein könnte, wenn es nicht nur meine Frauen nutzen können, sondern einfach alle Frauen am besten, die schwanger sind. Und hatte dann die Idee, dass wir dann einen Online-Shop aufmachen. Und deshalb gibt es den Hebammenkonsum, der Konsum um die Ecke. Das ist wieder so ein bisschen mehr Ostding. Ich glaube, im Westen gab es das halt auch. Aber wir hatten in unserem Dorf einen Konsum, der nur die wichtigsten Dinge des täglichen Bedarfs hatte. Ne? Also du hast 3 Eier bekommen und ein Brot und eine Tüte Mehl so ungefähr. Und ähnlich ist das dann halt im Prinzip auch. Ja, und da findet ihr wertvolle Produkte rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und auch als kleine Familie. Also ich glaube, jeder kann da halt was finden, auch wenn er nicht schwanger ist. Und die Idee hatte ich und Klaus hat es versucht umzusetzen und haben diesen Shop jetzt seit 11, 12 Jahren. Und wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin, wo wir einfach vielen Familien helfen können, unterstützen können mit ganz vielen Helferlein, die man vielleicht mal so im Alltag mit Kindern und in der Schwangerschaft gebrauchen kann.
Sehr schön. Geht mal in Katrins Shop und schaut euch mal um, weil ihr findet bestimmt was Schönes. Und hey, das hat eine Hebamme kuratiert. Also das sind dann wirklich Sachen, die nützlich sind oder schön sind oder beides im besten Fall.
Und beides zum, im besten Fall, ja.
Beides im besten Fall, genau. Und zum Buch würde ich euch auch nochmal mitgeben. Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dieses Unverständnis manchmal zwischen den Generationen. Also da kann ich euch einfach sagen, lest doch einfach dieses Buch, gebt euren Eltern dieses Buch zu lesen und redet dann drüber, ne? Weil diese Reise von früher zu heute und vielleicht sogar noch dieses Ost-West, je nachdem, wo ihr vielleicht auch herkommt, eure Eltern herkommen, sozialisiert wurden, da werdet ihr ganz viele Gedanken und Anregungen finden und könnt vielleicht einfach dann darüber ins Gespräch kommen, über diese, ja, manchmal doch Schwierigkeiten zwischen den Generationen, weil man sieht einfach in dem Buch so sehr, wie sich Dinge verändern, wie sie sich auch schnell verändern. Und vielleicht schafft es dann auch Verständnis unter euch, wenn ihr in dieser besonderen Situation euch dann auch befindet.
Ja, eine ganz gute Sichtweise, das stimmt. Ja, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es auch für die Großeltern eigentlich auch ein Buch sein könnte. Ne? Speziell,
total.
Um das besser zu verstehen, was
wie sie vielleicht
heute
geboren
so ist,
haben, ne? Und wie es heute ganz anders, vieles ganz anders gehandhabt wird.
Ja, genau, genau.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ja, wunderbar. Liebe Katrin, ganz, ganz lieben, lieben Dank.
Ich danke
für unser schönes Gespräch.
Euch. Deinem Mann für die Produktion, die uns hier gut durchgeleitet haben.
Das wird er gerne hören.
Genau.
Ja, und das war der Geburtskanal. Und damit verabschiede ich mich bei euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen, wenn ihr mögt. Tschüss, liebe Katrin.
Tschüss, Jana.
Tschüss.